Guten Morgen, Gemeinde. Es ist das Zeit für das Wort Gottes. Danke dir, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, das ist wirklich ein Brot des Lebens, der uns wieder lebendig macht, der uns stark macht, gesund macht, und wir brauchen heute das Wort. Segne mich heute als Kanal, dass ich unverfälscht dein Wort weiter an die Gemeinde gebe und verherrliche dich selbst in unserer Mitte. Amen. So, ich lese jetzt aus Matthäus 21, ab 28, Vers 28. Das ist ein Gespräch zwischen Jesus spricht mit Pharisäern und Ältesten des Volkes, und er stellt ihnen eine Frage. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er ging zu dem Ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihm, und er ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieselbe und sprach: Ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Wille des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber geglaubt ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute euch nicht nachträglich, so dass ihr ihm geglaubt hättet. So, preis dem Herrn. Bibel sagt, dass dieses nette Gespräch stattgefunden in dem Tempel, als Jesus lehrte. Als Jesus lehrte, kamen zu ihm Pharisäen und Älteste des Volkes. Sie wollten ihm eine Frage stellen. Sie wollten sich mit ihm unterhalten. Sie waren bereit, eine theologische Diskussion zu führen. Sie waren bereit, vielleicht von Jesus eine widersprüchliche Meinung zu hören. Sie waren bereit, vielleicht von ihm sogar vielleicht eine Korrektur anzunehmen. Schließlich, sie nennen ihm auch in einer Passage, sie nennen ihm: Jesus, du bist ein Lehrer, der von Gott kommt. Sie waren bereit, mit ihm zu diskutieren, aber sie waren nicht bereit, von ihm sowas zu hören, dass die Zöllner und Hure sind besser als sie. Und das ist noch öffentlich, und das ist noch in dem Tempel. Das war ein Schock. Sie waren bestimmt wie vom Blitz getroffen. Wir müssen verstehen, dass damals wie heute, das war eine Klassengesellschaft. Und auf der Spitze der Gesellschaftspyramide standen genau diese Klassen, die Pharisäer und Älteste des Volkes. Das war die Elite. Sie waren nicht zu übersehen. Du kannst sie erkennen an ihrer Kleidung. Die Bibel sagt, dass die Pharisäer haben eine teure Kleidung getragen. Am Rande der Kleidung, ihre Kleidung war versetzt mit, wie nennt man das, solche Franzen. Genau, Franzen. Sie waren leicht zu erkennen. Sie waren anerkennen, sie pflegten sich auf der Straße zu stehen, zu bleiben und laut zu beten. Sie pflegten, in den Tempel reinzugehen und laut zu spenden. Sie schmeißen ihr Geld in Opferkasten laut, damit jeder sieht, er spendet, damit jeder sieht, er betet, damit jeder sieht an seine Kleidung. Da kommt eine Elite. Das war die Elite der Gesellschaft. Und ganz am Boden, ganz unten, in dieser Gesellschaft standen die Huren und Zöllner. Und das ist verständlich. Wenn jemand verkauft seinen Körper für Geld, er wurde verachtet in dem Volk. Zöllner, sie waren buchstäblich die Verräter des Volkes. Sie haben einen Bund, sie haben einen Vertrag mit Besatzung, mit Römer geschlossen, um Steuer einzutreiben, und sie haben das mit Brutalität und Härte durchgesetzt. Sie wurden buchstäblich gehasst. Und auf einmal Jesus öffentlich sagt zu Elite: Ihr seid schlimmer als Zöllner und Huren. Leute, woran lag das Problem? Das möchte ich wissen. Woran liegt das Problem? Ich habe diese Predigt genannt: Die Tragödie der äußeren Frömmigkeit. Und ich denke, viele schon wissen die Antwort, das spüren diese Antwort. Schließlich, ein Pharisäer ist es ein Begriff, und Titel der Predigt spricht für sich. Aber ich möchte etwas betonen, dass Pharisäer und Schriftgelehrten, viele vom Schriftgelehrten waren einfache Leute. So wie Pharisäer, sie haben ihr Leben gewidmet, sie haben ihr Leben hingegeben, um das Wort Gottes zu studieren, um Gesetz zu studieren. Sie haben dafür ihre ganze Energie, Kraft und ganze ihr Leben hingegeben. Und viele, wenn nicht alle, ich sage es wirklich, konnten erste drei Bücher Mose auswendig. Sie waren Fachleute, Spezialisten im Gesetz. Sie haben mit ganzer Mühe diese Gesetz verteidigt und geschützt. Paulus, der selber Pharisäer war, im Römer 10 sagt Folgendes: Ich kann Ihnen bezeugen, dass Sie sich mit brennendem Eifer für die Sache Gottes einsetzen. Das sagt selber ehemalige Pharisäer. Ihre Eifer nach Gott ist authentisch. Dann nochmal die Frage: Woran da das Problem? Warum Jesus ignoriert diese ganze soziale Verdienste einfach und sagt, ihr seid schlimmer als Huren und Zöllner? Im Lukas 10, 18, 10 lesen wir nächste Geschichte. Diese Geschichte soll uns helfen. Jesus wieder mal erzählt eine Geschichte über die zwei Männer, zwei Repräsentanten dieser Gruppen. Er spricht wieder mal über einen Pharisäer und spricht über einen Zöllner. Die beiden sind wieder in den Tempel. Und hier steht: Es ging zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ist Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe die Zehnte von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne und wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, Gott sei mir gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jene. Wenn wir auf das Gebet vom Pharisäer schauen, was war da falsch? Gar nichts. Er fängt mit Dankbarkeit. Er sagt: Ich danke dir, Gott. Wir sind Christen, wir vergessen öfter Dankbarkeit. Wenn wir beten, wir bitten gleich was. Wir flehen, es ist in Ordnung. Aber wir vergessen Dankbarkeit. Der Pharisäer ist vorbildlich. Er fängt mit einem Dank zum Gott. Weiter sagt er: Ich bin froh, dass ich kein Sünder bin. Ich bin froh, dass ich kein Ehebrecher bin, dass ich kein Lügner bin, kein Betrüger. Leute, ich bin auch froh, ganz ehrlich, dass ich nicht so lebe wie vor 20 Jahren. Mal ehrlich, ich will nicht mal das erinnern an dieses Leben. Ich bin auch froh, dass ich ein bisschen anders bin jetzt. Weiter, Pharisäer sagt, er spricht von Werke. Glaube ist nicht nur Theorie, nur Kirche besuchen. Er sagt, ich faste zweimal in der Woche. Ich spende das Geld. Leute, ist es in Ordnung? In diesem Gebet gab es alles. Nur etwas fällt ihm Jesus. Wenn wir auf das Gebet vom Zöllner schauen, ist es ganz was anderes. Und wenn wir vergleichen dieses Gebet vom Zöllner und vom Pharisäer, fällt etwas auf. bei Pharisäergebet fällt diese Gebrochenheit, diese Verzweiflung nach Gott, reumütiges Herz, Hunger nach Gott, Verlangen nach Gott, es ist einfach nicht da. Etwas Interessantes steht in Psalm 51. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz. Willst du, o Gott, nicht zurückweisen. Es ist so wichtig, Gott gefällt dieser Zustand unseres Herzens, wo wir nicht zu sehr super Meinung, höhere Meinung über uns selber haben, sondern sind bereit, uns unser Knie zu beugen vom Herrn. Es ist so wichtig für Jesus, dass er sagt, hallo, das ist so, macht so einen krassen Unterschied, dass können zwei Menschen zum Gottesdienst kommen und Gott anbeten und eine wird Gott begegnen und andere wird einfach so weiter nach Hause laufen. Problematik dieser Elite, trotz ganzer dieser religiösen Errungenschaften, Weisheit, Wissen und Gaben und ihre Beschäftigung, die Problematik war, ihr Herz war hochmütig, stolz, vielleicht sogar arrogant, selbstgefällig und sehr selbstgerecht. In ihrem Inneren, sie haben wirklich den Gott nicht angebetet. Freunde, es ist möglich, theologische Ausbildung zu haben, ein Diplom, wahnsinnig viele Bibelwissen und aussehen wie ein Prediger mit einem Anzug und Krawatte und alles Mögliche, was dazu gehört, einen Posten haben in die Gemeinde und doch im Herzen gar weit fern von Gott zu sein. Aus dem Grund spricht Johannes der Täufer mit Pharisäern folgendermaßen, als sie Pharisäer, diese Elite kommt zum Johannes der Täufer, von ihm taufen zu lassen. Er sagt zu ihnen in Matthäus 3,7, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem zukünftigen Zorn entfliehen? Bringt nur Früchte, die der Buße würdig sind. Johannes der Täufer, das war auch der nächste nette Ansprechpartner. Sie kommen zu ihm, stell dich vor, sie kommen zu ihm, diese Elite kommt zu ihm, um taufen zu lassen. Sie sind bereit, bei dieser Zeremonie beizuwohnen. Sie sind bereit, das ganze Ritual zu erfüllen. Sie sind bereit, alles zu machen. Und er schickt sie nach Hause. Ich kann mir vorstellen, wenn zu meinen, oh, jeder Pastor in diesem Staat wird glücklich sein. Sprechen von Freude, wenn Elite dieses Landes wird zu ihm zum Gottesdienst kommen. Politische und religiöse Elite, wir kommen zu deinem Gottesdienst und sagen, jawohl, wir wollen alles mitmachen. Wir werden uns taufen lassen, wir werden beten, wir werden mitsingen, wir werden machen alles mit. Oh, wie glücklich werden wir sein. Wir werden wahrscheinlich wirklich genau aufpassen, was wir hier sagen. Wir werden wahrscheinlich genau aufpassen, was wir predigen, was wir singen. Da bin ich mir sicher. Aber Johannes der Täufer spricht der Klartext. Und mir fällt eins, dass Männer Gottes, wir sprechen immer Klartext. Wie letztes Sonntag hier, diese Prediger aus Ägypten, trotz ganzer kulturellen Unterschiede, Religionsunterschiede, Menschen, die zum ersten Mal hier sitzen, die andere Kultur kommen, die aus anderen Regionen kommen, die andere Religion haben. Er steht hier und predigt Klartext. Jesus ist der Herr. Jesus ist allein der Weg in Ewigkeit, in das ewige Leben. Das sind die Männer Gottes. Und Johannes der Täufer sagt, spricht Klartext und sagt, hallo, ihr seid Fachleute, ihr seid Profi, ihr kommt bei mir, um euch zu taufen. Ich habe hier im Herzen ein Problem. Euer Herz ist nicht in Ordnung. Euer Herz verspürt keine Reue. Da ist kein Verlangen nach Gott. Da ist keine Notwendigkeit in Buße. Da ist keine Hunger nach Gott. Ihr braucht Gott überhaupt nicht. Ihr habt ein Problem. Wie viele Menschen heute sind bereit, ein Ritual auszuführen? Wie viele Menschen sind bereit, in die eine Kirche mitarbeiten, etwas zu machen, in die Kirche kommen, bei Gottesdienst zu sein, Kerzen anzünden, zu spenden, sich engagieren und doch ihre Herzen sind weit entfernt und fremd sind für Gott? Wie viele Menschen sind bereit, sich sogar taufen zu lassen? Du sprichst mit diesen Menschen und du spürst, er hat nicht mal Bedürfnis nach Gott. Er hat keine Reue in seinem Herzen. Er hat nicht erkannt, dass er, da vielleicht diese biblische Begriff, dass er ein Sünder ist. Warum willst du dich taufen lassen? Was ist Sünde? Sünde ist nicht diese schlimmen Werken, Ehebrechen, Stehlen, Klauen, Mörden. Das sind nur die Folgen. Sünde, Kern der Sünde, ist in diese Gedanke, dieser einzige Gedanke. Ich kann ohne Gott. Ich werde zurechtkommen ohne Gott. Ich brauche Gott überhaupt nicht. Ich kann ohne Gott mein Leben führen. Ich kann ohne Gott lieben. Ich kann ohne Gott meine Beziehungen bauen. Ich kann ohne Gott meine Familie aufbauen. Ich kann ohne Gott mein Geschäft aufbauen. Ich kann ohne Gott meine Kinder erziehen. Ich kann alles ohne Gott. Und wenn es sein muss, ich kann eine Religion mir einzulegen. Ich kann religiöse Lebensstil führen ohne Gott. Ich kann alles ohne Gott. Das ist die Sünde. Und die Reue oder Buße heißt, das ein Zustand, wo ein Mensch erkennt, er kann nicht ohne Gott. Er kommt nicht zurecht ohne Gott. Er braucht Gott dringend und jetzt, um Leben zu führen, um Kinder zu erziehen, um Geschäft aufzubauen, um Beziehungen aufzubauen. Und diese Veränderung in einem Herz, menschlichen Herz, Bibel nennt Umkehr, diese Veränderung auf 180 Grad. Umkehr, preis dem Herrn. Und Jesus zeigt hier ganz deutlich auf diese Problematik, auf dieses Problem der äußeren Frömmigkeit. Auf dieses Problem der gottlosen Frömmigkeit. Er zeigt auf menschliches Herz, wo äußerlich alles in Ordnung ist. Du tust gute Sache, du sprichst gute Sache aus, du machst alles richtig. Äußerlich ist alles wunderbar, aber in deinem Herzen ist ein gewaltiges Problem. Du bist kalt. Du hast kein Verlangen nach Gott. Dein Herz sucht nicht mal Gott. Du erkennst nicht mal Notwendigkeit, dass du Gott brauchst. Anlass für diese Predigt oder eine von vielen Impulse ist es eine Geschichte. Ich schicke Geschichte von einem Pastor, den ich persönlich kannte. Er ist nicht aus diesem Land. Er ist Pastor von einer der größten Gemeinden in Europa. Und ich habe am Anfang wirklich viel bei ihm gelernt, viele über seine Lehren gehört und auch ihn finanziell unterstützt. Mit der Zeit, mir ist aufgefallen, seine Predigten sind einseitig geworden. Er sprach nur über das Geld. Eigentlich klang das revolutionär wunderbar. Wir wollen die Immobilien einkaufen. Wir wollen investieren, dass das Reich Gottes sich verbreitet für gute Sache. Revolutionär. Aber Botschaft war nur das Geld, Geld, Geld. Es hat mir wirklich ein bisschen nicht gefallen. Später habe ich mitgekriegt, dass Rat der Bischöfe, der Gemeinden, haben sie gewarnt, das Evangelium ist nicht sauber, was er predigt. Kurz zu sagen, mit der Zeit wurde ein Bank gegründet und in die Gemeinde wurde viel Werbung gemacht, investiert euch in gute Sachen. Er hat wahnsinnige Rendite versprochen. Jetzt nicht, dass ich lüge, von 20-40%. Menschen waren beflügelt und fasziniert von diesem Projekt. Sie haben ihr letztes Geld, sie haben ihre Wohnung, ihre Immobilien verkauft, um zu finanzieren, um zu investieren. Das alles mit der Zeit hat geplatzt. Menschen haben ihre Eigentum verloren, ihre Existenz verloren, sie haben ihre Hoffnung und Glaube wurde erschüttert. Es gab sogar Fälle vom Selbstmord. Anlass und Impuls für diese Predigt war, das war lange her, aber das neulich habe ich mitgekriegt, dass dieser Pastor steckt in viele schlimmere und grausame Sünde offiziell als bis jetzt. Ich war berührt von dem damalige Interview mit ihm, ich habe gesehen, ich habe keine Reue in seinem Rede, in seinem Herz, in seinen Augen gesehen. Nicht nur ich, der Bischof, der ihn betreut, der sein geistlicher Vater ist das Gleiche. Er schreibt, ich sehe keine Reue in diesem Mann. Und jetzt momentan, wo er steckt, Er zeigt auch keine Reue. Ich sage euch nicht, um jemanden zu verurteilen. Ich bin einfach verblüfft. Wie kann das so weit kommen? Wahrscheinlich jeder von uns heute hier denkt, nicht mit mir. Bei mir kann das sowas nicht passieren. Mein Freund, wenn du dein Herz nicht aufpasst. Es ist alles, kommt in eine christliche Verpackung. Alles revolutionär. Alles, natürlich, die anderen, die mich verurteilen, und Männer sind religiöse, sind Verfolger. Wie kann es so weit kommen? Dass dieser Mann, der hat so viel für dieses Land gemacht, ist jetzt eine Anti-Werbung für Christus, für Anti-Werbung für Christentum. Wie kann es so weit kommen? Freunde, wenn dein Herz nicht in Ordnung ist, da ist wenn dein Herz nicht weich ist von Gott, wir können etwas verfehlen, was Jesus sagt. Wir können etwas verfehlen, diese Gerechtigkeit verfehlen. Wenn unser Herz nicht in Ordnung ist, wir können nicht mal zum Gott kommen. Wie in dieser Geschichte. Wir sind zu stolz, zu arrogant. Wenn wir sogar uns von Gott uns entfernen, wir können nicht zurückkehren, weil unser Herz nicht in Ordnung ist. Wir können nicht mal Gnade, dieses Paket von Gnade von Gott bekommen, diese Gnade, was dieses Paket, wo drin ist, Befreiung, Heilung, Begnädigung, Erlösung, das alles ist, können wir nicht bekommen, wenn unser Herz nicht in Ordnung ist, weil im 1. Petrus 5, 5 steht, Gott widersteht den Hochmutigen. Gott widersteht den Hochmutigen. Aber Demütigen gibt er Gnade. Wir können in der Gemeinde viel tun, Leute, wir können tanzen, singen, predigen, viele Werke tun, alles Mögliche, aber wenn unser Herz nicht in Ordnung ist, alles macht keinen Sinn. Wir müssen prüfen unsere Herzen, wo wir stehen. Ich fühle mich total unbequem und komfortabel, wenn ich spüre, ich habe keine Verlangen nach Gott, keine Leidenschaft. Ich spreche von mir selber. Natürlich fühle ich mich auch unkomfortabel, wenn in Versammlungen sind, wo Christen sich kommen, fällt diese gewisse Feuer, diese Leidenschaft nach Gott. Als ich damals noch in der Sowjetunion war, ich Atheist, ehemaliger Soldat, voll gepumpt mit Propaganda und alles Mögliche. Als ich die Baptisten begegnete, sie waren so schüchtern, so unter Druck, verfolgt, aber ich spürte dann diese Leidenschaft. Ich frage mich, warum soll es so sein? Wir müssen mal, Leute, ehrlich sein, wenn Jesus nicht unser Ziel ist, unser Leben ist nicht das Ziel, ihm zu erkennen, dann laufen wir wahrscheinlich, wollen wir das oder nicht, irgendwo in eine Menge mit Pharisäern und Gelehrten, in eine Gruppe am Ziel vorbei. Andere Definition für die Sünde ist am Ziel vorbeilaufen. Am Leben vorbei, am Gott vorbei, am Erlösung vorbei. Und wir können natürlich über Matthäus 7, 23 viel diskutieren. Es gibt viele theologische Ansichten. Aber es gibt keine größere Tragödie als in Matthäus 7, 23, wo steht, dass viele werden zum Jesus mal kommen und sagen, wir haben in deinem Namen diese ganzen Werke gemacht, diese ganzen Projekte, Leute geheilt, prophezeit, gepredigt, in alles in deinem Namen. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht, geht von mir vorbei, von mir weg. Ich glaube, es gibt keine größere Tragödie. Was wichtig ist, was auf meinem Herzen ist, euch heute zu sagen, damit unser Herz in Ordnung bleibt. Nummer eins, zwei Punkte möchte ich heute ansprechen. Übernächste Woche predige ich weiter, glaube ich, das Thema. Aber heute Punkt Nummer eins. Christentum ist keine starre Religion, eine religiöse Beschäftigung. Christentum sollte eigentlich eine Beziehung mit einem lebendigen Gott sein. Und wenn du Beziehungen hast mit jemandem, was machst du? Du gehst gerne ihm zu begegnen. Du hast Rendezvous, du hast Dates. Du kannst nicht nur am Skype sitzen oder E-Mail schreiben, SMS. Du begegnest ihm. weil du willst ihn erkennen, du willst mehr von ihm wissen, du willst ihm mehr von ihm erfahren. Und die Beziehungen tun Folgendes, die Beziehungen, sie verändern dich. Sie verändert dich, eine Beziehung verändert dich immer. Es ist ganz einfach, wenn du verkehrst mit Leuten, die klug und weise sind, du wirst mit der Zeit klug und weise sein. Wenn du Beziehungen hast mit Menschen, die dumm sind und Blödsinn machen, mit der Zeit wirst du dumm sein und den gleichen Blödsinn machen. Wenn du verkehrst dich mit dem Teufel, mit der Zeit wirst du selber sein wie ein Teufel. Die ganzen Attentaten, die ganzen schrecklichen Dinge, was in der Welt passieren, das sind die Menschen, die nicht Beziehungen mit Gott haben. Die getrieben sind vom Bösen, vom Teufel, diese grausame Mörder. Aber wenn du Beziehungen mit Gott hast, mit der Zeit wirst du ihm immer ähnlicher. Wie passiert es? Weil du ihm begegnest. Und wenn ein Mensch Gott begegnet, jemand wird von beiden sich verändern. Gott wird sich nicht verändern, weißt du? Gott verändert sich nicht. Er wird sich nicht anzupassen werden, so wie du, sondern du wirst dich verändern, weil du ihm begegnest. In der Bibel steht, dass mir ist es unmöglich, einem Mensch, einem Fleisch, Gott zu begegnen und am Leben zu bleiben. In der Bibel steht, wenn du Gott begegnest, du wirst sterben. Gott sagt, du kannst nicht zu Mose mich begegnen und am Leben zu bleiben. Du wirst sterben. So wie in dem Wort, so wie damals, so ist heute. Wenn du Gott begegnest, stirbt etwas in dir. Dein Egoismus stirbt. Deine Arroganz stimmt. Deine blöde Philosophie stirbt. Deine Meinungen sterben. Alles, was nicht in Ordnung ist, stirbt in Gegenwart Gottes und du wirst immer ihm ähnlicher. Ein Prophet sagt, ich merke einen Prozess in mir. Es wird immer weniger von mir und immer mehr von Gott in mir. Ich nehme ab und Gott nimmt zu in mir. Das ist ein Prozess, preis dem Herrn. Im 2. Korinther 3, 18 steht folgendes, dass wir verändern uns in dem, dass wir schauen seine Herrlichkeit, sein Gesicht. Und wir werden an seinem Bilde immer ähnlicher. Eins steht fest, wenn du Gott begegnest, da ist natürlich Faszination da und Freude. Aber eins steht fest, wenn du Gottes Herrlichkeit begegnest, ihm selber, du wirst nicht dadurch stolz werden, garantiere dich, sondern das macht dich demütig, weil du ihm begegnest. Dieser Prozess, Freunde, dieser Prozess der Erkenntnis Gottes, muss einfach stattfinden in unserem Leben. Wenn es das nicht der Fall ist, alle anderen Aktivitäten sind nicht so wichtig. Alle anderen Aktivitäten in der Gemeinde, alles, was wir da alles sagen, und es hat machen keinen Sinn, wenn in deinem Leben als Christ dieser Prozess der Erkenntnis Gottes nicht stattfindet. Und zweites, was ganz wichtig ist, was ich euch mit auf den Weg geben will. Zweitens, du musst wissen, was Gott für dich getan hat und dafür dankbar zu sein und das nie vergessen. Wir neigen dazu, das merke ich an mir selber, wir haben diese Gewohnheit zu vergessen, was Gott für uns getan hat. Was Jesus für dich persönlich getan hat, was hat er getan, aus welchem Dreck und Sünde und Loch hat er dich rausgeholt? Was hat er für dich persönlich am Kreuz getan? Das müssen wir wissen und dankbar sein. Wir haben alle Menschen hier ein Problem. Für uns sogar Christen ist es einfacher zu denken, zu sagen, zu erkennen. Oh, Jesus ist für alle gestorben. Er hat Sünde ganze Welt getragen. Es ist für uns einfach schwierig zu erfassen und anzunehmen. Er hat für mich persönlich gestorben. Er hat für mich persönlich meine Sünde getragen. Für mich persönlich ist er ans Kreuz gegangen. Wir haben ein Problem, das zu verstehen. zu ergreifen, dass Jesus für mich persönlich am Kreuz wurde, für mich persönlich gequält, geschlagen, erniedrigt, entblößt, gelitten für mich persönlich. Kommen diese Gedanken von irgendwo? Ich bin doch nicht ein so schlimmer Mensch. Wir haben ein Problem, das einzunehmen, was Gott für uns getan hat. Ich sage so, wie das ist, wir haben alle, mich anschließend, wir haben ein Problem. Wir können diese Ausmaß der Sünde in unserem Leben nicht erkennen. Wir können diese Last, diese schwere Last der Sünde, von was uns Jesus befreit hat, nicht erkennen. Wir haben eine gewisse menschliche Probleme. Versteht ihr, wenn du mit einem Problem, schaut ihr, was passiert, wenn du mit einem Problem, mit deinem Last, kommst du zu meinem Menschen, du kommst zu meinem Psychiater. Du sagst, ich kann das nicht mehr zu tragen. Das macht mich fertig. Was wird ein Arzt, ein Psychiater machen mit dir? Er wird sofort versuchen, dass alles, deine Blickwinkel von alles, was negativ ist in deinem Leben, ist, abzulenken und deinen Blickwinkel zu fixieren auf alles, was positiv ist. Dass du schnell vergisst Vergangenheit, diese ganzen Schmerzen. Sie geben das Beste, das verstehe ich. Sie sagen, dass Vergangenheit, deine Fehler, du bist nicht schuld. Andere sind schuld, vielleicht deine Eltern, die Umgebung, Gesellschaft. Alle möglichen sind schuld, du bist jetzt nicht mehr schuld. Er gibt überall Erklärung. Und ich weiß, was das ist, mit einer Person zu sprechen, der schon jahrelang in einer psychischen Betreuung war. Mit Christen. Eins fällt mir auf. Sie lassen dich nichts sagen. Sie tun sehr schwer mit einer Korrektur. Sie wollen nicht einnehmen, weil es wiederum klingt alles negativ für sie. Alles negativ, das will ich nicht einnehmen, es ist negativ klingt für mich. Und Schlimmste ist, das merkst du, sie sind weit entfernt vom Kreuz, vom Korrektur, von Zugeben, ich habe Fehler gemacht. Jemand hat ihnen eingeredet, jemand hat ihren Herz verändert, dass sie nicht bereit sind, ihre Fehler anzuerkennen, zuzugeben, Buße zu tun. Sie wollen alles Negative, wie sie meinen, nur ignorieren. Und in dem sehen die Menschen in der Welt, die Ärzten, einen Ausweg. Du kommst nicht an einem Kreuz vorbei. Gott sagt, du musst zum Kreuz kommen. Du musst zustehen zu dem ganzen Mist, was du gemacht hast in deinem Leben. Und alles zugeben, anerkennen. Und es steht im Wort, wenn wir Buße tun, er ist treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Missetaten. Er ist treu und gerecht und vergibt, aber er will, Mensch, Ehrlichkeit. Nicht deine Eltern sind schuld, Gesellschaft ist schuld, Schule, Lehrer, da, alle sind schuld, du bist nicht unschuldig. Nein, wir werden alle vom Gott mal stehen und dazu stehen, was wir getan haben. Aber wenn wir offen von ihm sind, wenn wir ihm vertrauen, er ist treu und gerecht und vergibt und tilgt aus alle unsere Sünden. Halleluja. Der Kreuz ist ein einziger Ort, nicht die Psychiater, Entschuldigung, nicht gegen die Ärzte, aber Kreuz ist ein einziger Ort, wo du ganze deine Ängste, Depressionen, alle ganze deine Sünde abladen kannst. Halleluja. Amen. Sag mal Amen, wenn du da bist. War mal die Zeit, als ich jünger war, ich habe einen Prediger gehört im Fernsehen. Das ist für Fernsehprediger. Gute Prediger, riesige Gemeinde, reiche Gemeinde. Die Predigten waren kurz, 20 Minuten, aber sie waren sehr so positiv, Mensch. So, er hat Bibelwissen, wunderbar, super Bibelwissen. Die Predigten waren kurz, aber so positiv. So positiv, Mensch, wie ein Energy Shake, verstehst du? So wie ein Aufpushgetränk. Weil, schau dir so Fernseher, diese Bam, einen Shake drauf und dann bist du wieder fit. Und Red Bull, sowas ähnliches, ja. Aber mit der Zeit als Christ merkst du, dass dein Leben mit Fernseher hat nichts zu tun. Du gehst durch Höhen und Tiefen. Und besonders um eine Tiefe zu überwinden, reicht dir dieser Shake, dieser Energie-Shake nicht aus. Wenn jemand Sport macht, der weiß, diese ganze Proteingetränke, diese ganze Energiegetränke sind ein Zusatz zur Ernährung. Die können nie eine Ernährung, richtige Ernährung ersetzen. Was ich verstanden habe, ich brauche, das ist zu wenig für mich, das ist nur Positives, nur Ermutigung. Es ist gut, es ist auch von Gott, es ist wunderbar. Leute, wir müssen auch über Probleme reden, über das die Probleme, die nur am Kreuz zum Lösen sind. Es reicht mir nicht nur ein Aufpuschgetränk zu bekommen, um die Tiefe zu gehen. Es hat nicht ausgereicht. Für meine geistliche Ernährung brauche ich eine feste Speise. Wir müssen ehrlich miteinander reden, wir müssen ehrlich mal predigen. Und habe es wahrscheinlich, diese 20 Minuten reicht mir nicht aus. Diese Botschaft reicht mir nicht aus. Ich brauche ein bisschen mehr. Halleluja. Es gibt manche Dinge, worüber wir alle Gedanken machen müssen, die gut für uns sind. Wisst ihr, warum wir einmal im Monat hier Abendmahl feiern? Eine von Gründen, warum Jesus gesagt hat, dieses Ritual sollte ihr behalten und ausfüllen. Weil jedes Mal, wenn wir Brot brechen und Traubensaft trinken, jedes Mal wir denken an ein gebrochenes Leib Christi, an verkossene Blut Christi. Wir denken, jeder für sich persönlich, was hat Jesus für mich persönlich getan? Er hat sein Leib gebrochen für mich. Er hat sein Blut vergossen für mich. Wir brauchen dieses Ritual, um uns zu erinnern, was hat er für mich persönlich gemacht. Das ist kein Zufall, weil das ist gesund für unser Ego, gesund für unser Herz. Das ist gesund für unsere Persönlichkeit. Da ist ein Geheimnis, steht sogar. Wenn wir diese Gedanken machen, was Jesus für dich persönlich gemacht hat, du wirst eins mit ihm. Darüber werde ich übernächste Mal weiter predigen. Du wirst eins mit ihm, indem du nachdenkst und meditierst über Heldentat Christi am Kreuz für dich persönlich. Aber nimm das bitte für dich persönlich. Nicht für diese Gemeinde, nicht für Christentum in der Welt, für alle Sünde in der Welt. Nein, für dich persönlich. Das ist das Schwierigste. Aber es ist ein Sieg über jede, genau diese Mist in deinem Leben, diese Schmerzen, Ängsten. Psalm, jetzt komme ich zum Ende. Psalm 103. Was hier steht, ist so gut. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Versteht ihr? Nachzudenken über Werk Christi, über das, was Jesus für dich getan hat, das heißt nicht in Vergangenheit bleiben. Das heißt nicht über negatives Nachdenken. Nein. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese guten Dinge musst du erinnern. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben von Verderben erlöst, die dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ist tolle Dinge, das darfst du nicht vergessen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, weil wir neigen dazu zu vergessen, was Jesus für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden und halte von alle deinen Gebrechen, von alle deinen Krankheiten, von alle deinen Schmerzen, wo du Mangel hast, wo du Fehler gemacht hast. Stell wieder her. Er krönt dich. Er löst dein Leben, deine Seele aus Verderben, aus Verderben. Ein Wort für Sünde ist das Verderben. Dein Leben von Verderben erlöst und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Wenn du denkst an das, was Jesus für dich getan hat, am Kreuz, etwas geschieht in deinem Leben. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Mit Gnade und Barmherzigkeit. Halleluja. Das war's, Leute, dass unser Herz steht irgendwo im Wort. Vor allem behüte dein Herz. Das waren auch diese Impulse, was ich heute letzte Mal im Gebet, wo Simon gesagt hat, Gott im Gebet unten: Gott, hilf uns zu verstehen, nicht vergessen, zu verwechseln, warum wir da sind. Hilf uns, dass, wie heute Silvia gesagt hat, nicht vorbeigehen an dieser stille Zeit. Hilf uns, Gott, mein Gebet ist, dass wir erkennen, warum wir hier sind. Herr, bewahre uns von äußeren Frömmigkeit. Bewahre uns von gottloser Frömmigkeit. Bewahre einfach unsere Herzen. Dort, wo sie hart geworden sind, mach sie wieder weich. Das kannst du nur du machen. Wir können nur dazu beitragen, als Prediger, als Geschwister einander ermutigen. Aber richte uns wieder auf, dass es möglich ist, dir zu glauben. Weil Jesus gesagt hat, dass es ein Problem ist. Ihr habt das gehört und nicht geglaubt. Und Zöllner und Sünder, sie haben gehört und geglaubt. Sie haben geglaubt. Ihre Herzen waren bereit. Ihre Herzen waren nicht arrogant, hochmutig, selbstgerecht, selbstgefährlich. Das war etwas, was möglich war, dass dieser Glaube einen Platz findet. So ist mein Gebet, dass wir für dich da sind und unsere Herzen weich sind, dein Wort anzunehmen. Und bitte segne diese Gemeinde, Vater. Begegne uns heute. Wir beugen unsere Knie vor dir und wir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen in unserem Leben, alltäglichem Leben. Wir brauchen das Wort, wir brauchen eine feste Speise, wir brauchen authentisches und echtes vor dir. Und dein Wort ist das wahre Speise, wahres Brot. Danke dir von ganzem Herzen. Halleluja, Amen.